Unser Gott ist gut. Amen. Jesus, wir bitten, dass dein Wort heute geschieht an uns, mitten unter uns, dass du zu uns redest, Herr, dass du uns erweckst zu deiner Liebe und dass du unser Herz entröstest und uns einfach nah an deine Gegenwart bringst. Herr, wir lieben dich. Du bist ein wunderbarer Gott. Wir danken dir, Herr, weil wir in deiner Nähe am sichersten sind. Du bist ein wunderbarer Gott. Wir loben dich, wir preisen dich. Rede einfach zu uns, erfülle uns ganz frisch mit deiner Gnade. Amen. Halleluja. Wow. Kennt ihr Joseph Arimathea oder Joseph von Arimathea? Sagt der Name was? Das ist der Typ, der so sein Grab zu Jesus zur Verfügung gestellt hat. Da kommt er am Freitagabend fix und fertig nach Hause nach dem ganzen Erlebten, sagt seine Frau: Hey, grüß Gott, kleine Maus, ich habe eine Nachricht für dich. Und seine Frau voll gespannt sagt ihm: Josef, was ist los? Da sagt er: Hey, ich habe unser Grab Jesus zur Verfügung gestellt. Und die flippt aus, völlig aus dem Häuschen und völlig: Wie kannst du denn sowas machen? Sowas Teures bekommst du nicht noch einmal. Das war ein ganz, ganz neuen, wertvollen, in Fels richtig gemeißelten Grab. Wie kannst du nur sowas machen? Sagt er: Hey, mach dir keinen Kopf, das ist eh nur fürs Wochenende. Klasse, oder? Ich fand's richtig cool. Heute feiern wir Karfreitag und Karfreitag in der Regel, traditionell, ist es sehr irgendwie für manche, nicht für uns, für manche ist es sehr, sehr, sehr traurig. Der Karfreitag ist der Freitag, wo man ja eigentlich nicht feiert. Die Diskos sind heute geschlossen und grillen darf man sowieso nicht. Darf man, aber macht man nicht. Man so ist ziemlich besinnlich, ziemlich ruhig und friedlich. Und darum geht es eigentlich aber nicht. Ich habe jetzt viele, viele Sachen so unterwegs gehört, wo ich meine Predigt vorbereitet habe. Und ich dachte: Wow, es gibt Leute, ich weiß es nicht, entweder haben sie was geraucht oder was getrunken oder was gerochen. Und dann kommen sie auf glorreiche Idee. Zum Beispiel am Karfreitag darf man im Gym Kreuzheben machen. Nur Trainierende verstehen sowas. Kreuzheben ist eine Übung. Kann man das im Fitnessstudio am Karfreitag machen, Kreuzheben? Weiß ich nicht, zum Beispiel. Das war so eine der Sachen, wo ich denke: Wow, da hat jemand bestimmt irgendwas genommen, um auf die glorreiche Idee überhaupt zu kommen. Karfreitag, was bedeutet das für uns? Ich habe den Titel einfach drunter gemacht: Tod, der Leben gibt. Gibt es denn sowas? Gibt es einen Tod, der uns Leben bringt? Ja, das gibt es. Und hier möchte ich gerne mit einem Zitat anfangen. Willst du einen Augenblick glücklich sein, räche dich. Willst du ein Leben lang glücklich sein, schenke Vergebung. Wow. Das steht nirgendwo in der Bibel, aber mir gefiel mir die Aussage total, weil die total wahrhaftig ist. Am Karfreitag denken wir an das, dass Jesus eigentlich unsere ungetilgte Schuld getilgt hat. Ein unvergebener Schuld ist wie eine offene Rechnung. Unsere Rechnungen, vielleicht zahlen wir selber, wenn das Gehalt Ende des Monats reinfließt, dann tilgen wir, was wir schulden oder auch nicht. Aber es gibt eine Schuld, die nicht mit dem ganzen Geld der Erde zu tilgen, das ist diese geistliche. Weil die ist nicht zwischen Mensch und Mensch, sondern zwischen unserem Geist und uns, zwischen Gottes Wesen. Und das ist alles geschieht im geistlichen Welt. Und deswegen, diese Vergebung kann nur Gott geben. Und wir kennen alle dieses Gebet vom Vater unser: Vergib uns, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen, etc. Und da denke ich mir manchmal: Wow, vergeben wir wirklich, wie Jesus uns vergeben hat? Ich rede sehr viel mit Menschen, die gerade in unangenehmen Lebensphasen und Situationen stecken. Und da kommt Thema Vergebung. Und vergeben ist nicht immer einfach, vergeben ist nicht immer leicht. Aber vergeben ist notwendig, weil Vergebung ist der allererste Schritt Richtung innere Heilung. Es gibt keine innere Heilung von Verletzungen, wenn wir nicht vergeben. Fertig. Das ist meine persönliche Überzeugung, das ist meine persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe. Ohne Vergebung gibt es keine innere Heilung. So deswegen, wenn du irgendwo verletzt, gestritten, enttäuscht bist, fang an, diese Menschen, die dich dermaßen verletzt und enttäuscht haben, zu vergeben. Dann fängst du an, in Richtung Heilung zu gehen, innere Heilung. Wieso? Weil letztendlich, wenn wir vergeben, wir tun unseren Peinigern überhaupt keinen Gefallen, sondern wir tun allein unser Herz einen Gefallen, weil das erleichtert uns und nicht unsere Peiniger. Und ich sage immer diesen Beispiel, von wegen habe ich jetzt den Omi zum Beispiel verletzt und ich habe ihn enttäuscht dermaßen mit ein paar verletzenden Worten vor 3 Monaten. Und dann hockt er zu Hause jeden Tag und dann ist er sauer und traurig. Und jedes Mal, wenn er dieses Wort oder diesen Namen Timmy hört, steigt ein Wut in ihm hoch. Und er denkt und schimpft innerlich nur über mein Leben. Ich sage euch eins, wenn er das macht, ich, als der ihn verletzt habe, vielleicht vor 3 Monaten, ich bekomme überhaupt nichts von dem ganzen Kram. Ich habe ihn zwar verletzt, aber ich habe es vergessen. Er hadert immer noch mit dem, was ich ihm gesagt habe. Er ist jeden Tag sauer auf mich, verwittert von mir und will eigentlich mit mir nichts zu tun haben. Und er vergiftet seine Gefühle, sein Herz, seine Gedanken jeden Tag. Wer quält sich? Er. Ich bekomme nichts davon mit. Wer hat unglückliche Momente? Er. Ich bekomme überhaupt nichts davon mit. Wer vergeudet 60 glückliche Sekunden jede Minute, wenn er sowas macht? Er. Ich. Mir geht's gut. Und deswegen sage ich, Unvergebenheit ist eine Gift. Aber man kann nicht selber Gift trinken und erwarten, dass die anderen dafür sterben. Das geht nicht. Wer Gift trinkt, stirbt selber. Oder? Und deswegen denke ich, wow, Gott, du bist richtig mega, dass du gesagt hast, ich vergebe dir. Und Gott hat uns auch Vergebung beigebracht, damit wir auch einander und uns vergeben. Wir haben vorhin viel vom Blut gesungen und ich dachte, hey, wenn man im Blut getunken und im Blut getaucht und in dem ganzen Blut, dachte ich, meine Güte, das ist ein Schlachtgottesdienst heute. Aber tatsächlich, ohne Schlacht gibt es keine Vergebung. Und ich möchte gerne so langsam in das Thema hineinsteigen. Gott möchte uns vergeben und hat richtig sehr, sehr, sehr viel Freude sogar dabei. Und dann möchte ich gerne mit euch ein bisschen über das Thema Blut reden. 1. Johannes 1,17, leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut, das sein Sohn Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit uns von aller Schuld. Leben wir im Licht, wie er im Licht ist. Gott ist Licht, es gibt keine Schuld in ihm, keine Finsternis in ihm. Er ist richtig wunderbar, fehlerfrei, einfach sehr heilig. Leben wir so, wie er ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und wie kann ein Mensch überhaupt fehlerfrei leben? Das geht gar nicht. Aber dieses Blut von Jesus Christus, der vor über 2000 Jahren am Kreuz geflossen ist, er macht das möglich, dass wir Gemeinschaft mit dem Vater haben, weil dieses Blut reinigt unsere Schuld. Der ist geflossen, damit unsere Schuld uns vergeben ist. Gott ist nicht verbittert dir gegenüber. Er ist nicht sauer auf dich und auf mich. Er liebt uns so sehr, dass er uns vergeben hat und den Preis bezahlt hat, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und er hat uns sein Blut, Jesus hat uns sein Blut gegeben. Und wenn ich sage, er hat uns sein Blut gegeben, er hat uns im Prinzip sein Leben gegeben. Vielleicht kennen wir alle diese Aussage, Blut gleich Leben oder Blut ist Leben. Wisst ihr, dass sogar die Bibel das sagt, dass Blut Leben ist und dass das Leben in dem Blut reinsteckt? Das ist wirklich so. Wir lesen gleich die Bibel. So, Gott hat uns Leben gegeben. Jesus hat uns durch sein Blut reingewaschen. Im Prinzip hat Jesus sein Leben in unser Leben im Heiligen Geist, okay, geistlich bitte verstehen, reingegeben, damit wir leben können. Und das lesen wir kurz zusammen. 3. Mose 17,11. Denn im Blut ist das Leben. Da redet Gott zu seinem Volk zu Thema Schlachtopfer etc. Und dann sagt er, denn im Blut ist das Leben. Und ich habe angeordnet, dass es auf der Altar dargebracht wird, um euch von eurer Schuld zu befreien. In dieser Zeit galt es, dass die Juden für ihre Schuld einmal im Jahr ein Lamm zum Altar, zum Gebetsort, Zelt, Gebetsort, Gebetsversammlung, später in den Tempel hineinbrachten und haben die Priester gebetet und diese Schuld von den Menschen auf das Tier übertragen. Dann wurde das Tier geschlachtet und geopfert. Und weil er geschlachtet ist und diese Schuld trug, haben die Menschen damals Schuldvergebung empfangen. Und das lesen wir hier, dass im Blut ist Leben. Im Blut ist Leben. Das heißt, ohne Blut ist kein Leben. Wieso? Ich möchte euch demnächst ein Bild zeigen. Okay, richtig. Kleine Kinder haben wir nicht, das vertragen wir alle. Was ihr jetzt demnächst seht, das ist nur ein Modell, also ein Plastik, das ist kein echter. Was ihr seht, ist nicht echt, das ist nur Plastik. Und dieses Modell kostet nur so zur Info 270 Euro. Okay? Ich wollte euch die schmerzhaften echten Bilder und Live-Aufnahmen ersparen. Deswegen, was ihr seht, ist einfach Plastik. Pass auf. Ein Organ ohne Blutversorgung stirbt. Stimmt das? Ich habe gestern mit einer Medizinstudentin deswegen telefoniert, einfach um sicher zu sein, dass alles, was ich heute erzähle, stimmt. Unser Körper transportiert durch die roten Blutkörbchen Sauerstoff in unsere Organe, in unsere Zellen und dadurch leben wir, dadurch leben unsere Organe, außer Haut und Augen. Die können selber den Sauerstoff aus der Atmosphäre, aus der Luft gleich für sich bearbeiten. Aber unsere Organe, sie brauchen alle Blut, Sauerstoff, um lebendig zu bleiben. Es gibt aber bestimmte Krankheiten, da möchte ich auch nicht in die Tiefe gehen, aber ich habe sowas auch erlebt, die einfach bei dem zum Beispiel an den Füßen die Blutversorgung eine Störung bekommt. Die kleinen Blutgefäße sterben. Und dann sieht, das ist jetzt ein Modell, okay? Das Schwarze da, das sind Füße, Zehen, zu denen kein Blut mehr fließt. Und in diesem Stadium, wenn das so weit gekommen ist, der nächste Schritt wäre Amputation. Hier in diesem Fuß fließt kein Blut mehr und kein Leben. Es fließt kein Blut. Es fließt kein Leben. Unser Körper tötet jede Minute 2 Millionen rote Blutkörperchen, die roten, aber in dieselbe Minute produziert unser Knochenmark noch einmal 2 neue Millionen. Ständig sterben 2 Millionen, ständig werden 2 neue Millionen produziert, Minute, jede Minute. Versteht ihr, wie unser Körper richtig funktioniert? Okay, ich will jetzt nicht in die ganze Anatomie, in die ganze Blut, jetzt was Plasma und was nicht Plasma ist und, lass mal beiseite. Wichtig für mich ist, dass ihr wisst, ein Organ, der kein Blut und somit keine Sauerstoffversorgung bekommt, ist ein toter Organ und er wird amputiert. Und Jesus wollte nicht, dass wir in unser Leben irgendwo amputiert werden. Er wollte nicht, dass wir von seiner Gemeinschaft, wir haben vorhin gelesen, wenn wir im Licht leben, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft mit ihm. Und ihm ist es extrem wichtig, dass der Mensch mit ihm in Gemeinschaft bleibt und nicht von ihm amputiert wird, weil wir nicht durch den Heiligen Geist reich gewaschen werden sind. Weil Gottes Blut nicht mehr in unsere Adern hineinfließt. Das ist eine geistliche Geschichte. Wenn Gottes Geist und Gottes Liebe nicht in uns fließt, erreichen wir irgendwann mal im Leben dieses Stadium. Auch wenn wir vielleicht an das Äußere wohlhabend sind. Auch wenn wir vielleicht mit unseren Familien, unseren Jobs Blut und Glut und alles in Ordnung. Aber geistlich gesehen, wenn wir von Gott getrennt, irgendwann mal haben wir dieses Gangren oder Ulkus oder wie auch immer das nennen möchte. Ich weiß es nicht, ob ihr das mal in echt gesehen habt. Wenn ihr wollt, fotografiert mal den Namen dieser Krankheit und schaut dann im Internet die Bilder. Da geht ihr echt Gänsehaut und Tränen. Das ist nicht lustig. Was die Bilder, die dort sind, sind richtig schmerzhaft. Das willst du nicht sehen. Und stell dir vor, geistlich gesehen, könnte sowas unser Schicksal sein, wenn wir getrennt von Jesus. Aber er hat so sehr gerne sein Blut gegossen für uns. Und er gibt das uns heute auch 2000 Jahre später jeden Tag neu, damit wir nicht an geistliche Gangren erkranken. Damit unsere Haut und unsere Füße nicht trocknen und hart werden und dann fallen sie aus und dann gibt es Risse und dann die schneiden sie sich selbst fast. Das ist richtig übel. Gott wollte aber das nicht. Gott möchte, dass wir mit ihm verbunden sind und dass wir auch Besonderes am Karfreitag sagen, danke Jesus, dass dein Blut geflossen ist. Danke, dass du durch dein Blut mir Leben gibst. Du gibst mir Leben dadurch. Dein Sauerstoff fließt in meine Adern, Gott. Und das macht mich auch lebendig. Und gerade deswegen ist auch Jesus am Kreuz für uns gestorben. Deswegen ist Jesus für uns am Kreuz gestorben, damit wir, und das ist das, was wir heute feiern, Freunde, damit sein Leben in unser Leben hineinfließt. Ich möchte kurz einen Bibelvers mit uns lesen. Matthäus 20, 17 bis 19. Auf dem Weg nach Jerusalem nahm Jesus seine 12 Jünger beiseite und sagte ihnen. Er hatte so eine Sondernachricht und wollte mit ihnen so 4-Augen-Gespräch führen. Wir gehen jetzt nach Jerusalem. Dort wird der Menschensohn den obersten Priester und den Schriftgelehrten ausgeliefert werden. Man wird ihn zum Tode verurteilen. Wow, Moment mal, Jesus, du bist jetzt der, der die Blinde sehen machen ließ und du bist der, der Tote auferweckt hat und du bist der Superstar für uns. Du gehst rein und die Menschenmassen sammeln sich um dich. Und jetzt kommt dieses Dienst von Jesus in Bedrängnis, das wird eng für ihn. Und er sagt seinen Jüngern, pass auf, wir gehen jetzt und nur, dass ihr jetzt mal vorgewarnt seid, es wird richtig knapp sein und ich werde festgenommen. Ich werde den hohen Priester gegeben, das sind die eigentlich, die mich kennen sollten. Und die Heiden, lesen wir gleich, die mich nicht kennen, ja, und denen übergeben, die Gott nicht kennen, das ist jetzt Pilatus, Pontius, Herodes und so weiter, die ganze römische Herrschaft. Sie werden ihren Spott mit mir treiben, ihn auspeitschen und ans Kreuz schlagen. Aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen. Das sagt Jesus so nebenbei, seine Jünger, und redet von sich selbst in dritten Person. Der Sohn der Menschen, der wird geliefert werden. Mein Dienst sagt, er kommt in Bedrängnis. Ich werde den hohen Priester geliefert, die Römer werde ich gegeben und sie werden mit mir alles machen, was sie wollen. Wie jetzt, Moment mal, Jesus. Jesus, Jesus, du bist doch der Mächtige, du bist der Sohn Gottes, du bist der, der Wind und Meer stillgelegt hat. Wie jetzt? Du wirst geschlagen, gespottet und geschmachtet, wie kann das nur sein? Und ich muss immer so ein breites Lächeln am Gesicht haben, tut mir leid, ich kann das nicht anders beschreiben, aber ich habe immer breites Lächeln, wenn irgendwelche Christen mir entgegenkommen und sagen, ja, die Juden, die haben doch unser Jesus gekreuzigt, die sind nicht so toll. Lies mal die Bibel. Jesus kam, um gekreuzigt zu werden. Jesus kam, um festgenommen zu werden. Jesus kam, um sein Blut auf Kreuz zu gießen, damit wir sein Blut bekommen, damit wir Sauerstoff in unsere geistlichen Adern bekommen und Leben, Leben haben in Ewigkeit. Er kam, um geschlachtet. Und weißt du was? Gethsemane betete Jesus, wenn ich jetzt dich vielleicht überraschen sollte, ist es sogar Gottes Willen, dass Jesus ausgeliefert wird, gekreuzigt, gespottet, geschmachtet wird, geschlagen wird und ans Kreuz stirbt. Er hat am Gethsemane gebetet, Papa, wenn du willst, wenn du möchtest, kannst du diesen Kelch an mir passieren lassen, vorbeigehen lassen, ich muss nicht sterben. Wenn du willst, kannst du irgendwas tun und dieser Tod geht an mir vorbei. Aber er hat auch angebetet, Papa, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und scheinbar, es ist geschehen, Gottes Wille ist geschehen, dass Jesus festgenommen worden ist, dass Jesus geschlagen wurde, gepeitscht wurde und dass Jesus gekreuzigt wurde und begraben. Und so wie Jesus ja prophezeit hat, seine Jünger, am dritten Tag ist er siegreich auferstanden. Halleluja. Und das ist alles allein, damit sich erfüllt, das, was in den Propheten passiert ist. Wisst ihr, dass in der Person Jesu allein über 360 Prophezeiungen des Alten Testamentes in diese eine Person erfüllen? Allein in Jesus über 360 Prophezeiungen vom Alten Testament. Jesaja hat es gesehen und das sind die bekanntesten Worte, die wir von Jesus kennen, dass er geschlagen wird und durchbohrt wird wegen unserer Vergehungen und wegen unseren Krankheiten. Geschmachtet wird wie ein Schaf, hat den Mund nicht aufgetan, sagt Jesaja schon davor. Und wir dachten, Gott hat ihn verlassen und Gott hat ihn vergessen in der Zeit, wo er unsere Schuld getragen hat, wo er uns unsere Last getragen hat und wo er einfach auf sich die Schmach genommen hat, ließ sich peitschen, damit wir durch diese Striemen, die ihm am Rücken getan worden sind, Heilung und Vergebung unserer Schuld empfangen. Das ist Karfreitag. Das ist das, was wir feiern. Ein Mensch lässt sich hinseln in Jerusalem wegen uns. Ey, ich sag dir, ich war schon 1000 Mal auf der Via Dolorosa in Jerusalem. Und jedes Mal, wenn ich dort laufe, auch mit meinen Gruppen, ich sag dir, mir geht's kalt und warm zum gleichen Zeit. Das ist unglaublich. Einfach mal diesen Weg zu gehen, diese Steine zu sehen, diese Gedanken zu haben. Okay, es gibt auch viel Quatsch auf dem Weg, so ist das nicht. Aber es ist sehr, 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 sehr berührend. Einfach zu sehen, hey, hier ist Jesus gefallen. Hier haben die Mädels von Jerusalem ihm Wasser gegeben und über ihm geheult. Hier kam Simon von Kirawan und übernahm das Kreuz auf sich und trug und lief weiter und so weiter und so fort. Ich sag dir, das berührt dem einen wie nichts anderes. Einfach zu wissen, wow, was für eine Liebe hat, mit der Gott mich und dich geliebt hat, dass er gesagt hat, ich lasse mein Leben in dein Leben hineinfließen, damit du kein geistliches Gangren bekommst, sondern damit du richtig lebendig bist. Halleluja. Gott hat daran Interesse, dass wir lebendig sind. Was bringt uns noch dieses Tod von Jesus? 2, 3 Sachen möchte ich gerne mit euch mitteilen. Wir haben angefangen, über Vergebung durchs Blut zu reden. Also der Tod von Jesus, der bringt uns auf jeden Fall Vergebung. Hebräer 9, 22. Und fast alle Dinge werden mit Blut gereinigt nach dem Gesetz. Und ohne Blutvergießung gibt es keine Vergebung. Wow. Das ist einer meiner Lieblingsbibelstellen, die ich schon als Kind auswendig gelernt habe, in der Sonntagsschule bei meinem Vater in der Kirche in Nordisrael. Und mit diesem Bibelvers bin ich irgendwie aufgewachsen, dass ohne Blutvergießung gibt es keine Vergebung. Das ist das alte Gesetz. Das ist das, was die Juden verstanden. Heutzutage, die orthodoxen Juden in Israel, es gibt immer noch den sogenannten Yom Kippur, Tag der Versöhnung und der Vergebung. Aber heute haben wir in Israel keinen Tempel, zu dem die Juden ihre Lämmer und Schafe zum Schlachten bringen. So was machen die? Die haben so versteckte Ecken, ja, dass die Touristen und die Tierorganisationen das gleich nicht mitentdecken. Die haben so ihre versteckte Ecken, Jerusalem, Mea Shearim und sonst irgendwo bei den Jehudamarkt und so weiter. Die haben dort ihre Ecken, wo sie einfach ihre Schlachtrituale ausüben, nämlich wenn du in die Stadtmitte läufst, gibt es Verkaufsständer und du kaufst einen Coupon und dieser Coupon sagt, ich habe für ein Opfer bezahlt und dieses Opfer ist ein Huhn und dann findest du zu diesen versteckten Orten, die kennen sie schon und ich auch und du gehst dort und sagst diese Coupon und dann kommt der Rabbi mit seinem langen Bart und sein haarscharfes Messer und holt ein Huhn raus, du suchst den und dann nimmt derjenige dieses Huhn in der Hand und sie beten und übertragen ihre Schuld auf diesen Huhn und wedeln dem so ein bisschen über den Kopf und dann geben sie diesen Leviten, diesen Rabbiner, der glaubt, ein Leviter zu sein. Das ist alles Bibelgeschichte, brauche ich jetzt nicht tiefer hineinzugehen. Und dieser Rabbi schlachtet dieses Huhn vor den Augen an der Schuld vor diesen Menschen und so glauben sie, Schuldvergebung heute noch zu empfangen. Das ist Realität in Israel jedes Jahr. Hühner werden geschlachtet und das Fleisch wird dann an den Armen gegeben und das wird einfach geopfert. Einfach, weil sie meinen, dadurch kommt Schuldvergebung. Sie kennen keinen anderen, weil sie Jesus nicht erkannt haben. Aber ohne Blutvergießung gibt es keine Vergebung. Deswegen musste Jesus sterben, damit sein Blut fließt. Und jeden Tropfen Blut, die er für uns gegossen hat, heute noch vergibt Schuld von Menschen, heute noch seine Wunden heilen Menschen, heute noch kann er Leben von Menschen ändern. Als Jesus auferstanden ist und seine Jünger erschienen ist, hat er gesagt, komm, seid gläubig und macht eure Finger in meine Wunden. Fühlt, ich bin es. Er kam nicht und seine Haut war völlig geheilt. Nee, der hatte noch Kreuzigungsnarben. Mach deine Hand in meine Wunde, an meine Seite und teste. Schau, ich bin das. Hat er gesagt, weil er wollte, dass seine Jünger gläubig sind und nicht ungläubig. Und deswegen, weil er diese Narben immer noch trägt, kann er heute noch immer heilen. Warum kann es Jesus der Einzige, der das machen kann? Freunde, es gibt keinen Propheten, keine Pastoren, keine Päpste, keine Priester, egal wie hoch die sind, auch keine Heiligen, egal wie sie heißen, von Petrus bis Maria, alle zusammen, keiner von denen kann Schuld vergeben. Gar keiner. Gar keiner hat die Berechtigung von Gott, Schuld zu vergeben, auch keine Schuldvergebung zu vermitteln. Von einem simplen Grund, es gibt einen ganz, ganz simplen Grund, auf so einem Holzbalken hängten all diese Propheten, Priester, Pastoren, wie sie auch immer heißen, sie hängten alle nicht am Kreuz. Sie haben alle, auch Maria, sie hat den Preis für unsere Schuld nicht bezahlt. Aber ihr Sohn Jesus Christus, er hat bezahlt. Er ist geschlagen worden. Er ist geschlachtet worden wie ein Schaf. Er hat den Schmerz auf sich genommen. Und deswegen, weil er der Einzige ist, dass er, der das gemacht hat, ist er auch der Einzige, der fähig und berechtigt ist, von Gott, der Vater, Schuld zu vergeben und ewiges Leben uns zu geben. Halleluja. Der Tod von Jesus ermöglicht mir eine Beziehung mit Gott. Und das ist noch heftiger, zu wissen, ich, schwacher Mensch, Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, will Gemeinschaft mit mir haben, das ist umwerfend. Das haut mich jedes Mal um aufs Neue, obwohl ich das schon seit meiner Kindheit weiß. Gott will mit mir eine Beziehung haben. Das hören wir und sagen wir extrem schnell. Aber überlegst dir mal in der Tiefe, dass diese höhere Macht dich liebt. Dass diese Gott, wo Himmel und Erde gemacht hat, interessiert sich auf einen UNO-Abend mit dir oder Schachabend mit dir oder keine Ahnung was, Fußballabend mit dir. Stell dir vor, diese höhere Macht, diese Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, will gerne mit dir mal Gemeinschaft haben. Stell dir vor, hey, versuch mal dir das vorzustellen. Gott schuf Himmel und Erde und sitzt mit dir an einem Tisch. Versuch mal mit Merkel an einem Tisch zu sitzen, da bist du schneller im Gefängnis, als du ihr Hallo gesagt hast. Bevor deine Hand hochgeht. Aber Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, er will mit dir Gemeinschaft haben. Und zwar Tischgemeinschaft sogar, das sagt die Bibel. Lass uns noch ein Bibelvers zusammenlesen. Epheser 2, 13. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fernt wart, durch das Blut, interessant, warum immer wieder dieses Wort Blut hineinkommt, durch das Blut des Christus nahe geworden. Wow. Dieses Kreuz von Golgatha, der bringt uns nahe zu Gott, der ermöglicht eine Beziehung eins zu eins mit diesem Gott. Freunde, wenn wir Karfreitag feiern, das ist echt ein Grund zum Party machen. Natürlich, Jesus starb schmerzhaft unter Schläge, unter schwerste Bedingungen. Das war ein Horrortod. Und die Römer haben das damals mit allen gemacht, die nicht Römer waren. Diese Kreuzigung war überwiegend für Nicht-Römer, damit sie richtig qualvoll sterben. Die Römer wären geköpft. Die Ausnahme bei den Römern, die gekreuzigt wurden, waren, das sind nur Übeltäter, die direkt gegen den Kaiser sozusagen gesündigt haben. Oder schlicht über den Kaiser gesprochen haben. Die würden auch gekreuzigt. Aber alle anderen Übeltäter geköpft. Kopf ab mit dem Schwert, kurzes Prozess, einfaches Tod, aber nicht qualvoll am Kreuz. Der Kreuz war für die Nichtrömer in ihrem Reich gedacht. Sie haben das dann von den Versern wiederum gelernt. Wer noch die Schwester Esther Predigtserie im Kopf hat, da war auch Kreuzigung damals dort, versteht ihr? Und das hat einer dem anderen beigebracht. Und Jesus musste diese qualvolle Sterben leiden, damit er mit uns Gemeinschaft hat. Wieso bringt uns dieses Blut Christus näher zu Gott? Was ist der Grund dafür? Simpel, weil dieses Blut, das für uns vergossen worden war, der gibt uns Vergebung, haben wir gesagt. Amen, der bringt uns Vergebung. Das heißt, wo Schuld ist, gibt es Trennung. Wo Vergebung passiert ist, gibt es näher zu Gott. Wo Schuld drin gerutscht ist, gibt es Trennung von Gott. Adam und Eva wurden von Gott dann getrennt oder erst getrennt, als Schuld in ihr Leben hineinkam, als sie Gott ungehorsam waren, kam diese Trennung. Also Schuld bringt Trennung zwischen Mensch und Gott und Schuldvergebung logischerweise bringt den Mensch wieder in Gottes Nähe, wieder in Gottes Gegenwart, wieder in Gemeinschaft mit Gott. Und das ist das, was wir am Karfreitag feiern. So bedeutungsvoll, so kraftvoll, so wichtig ist das, was am Kreuz passiert. Glaub mir, Karfreitag ist das, wozu Jesus gekommen ist und nicht wegen Weihnachten, was wir heute Weihnachten feiern. Weihnachten im Prinzip, es ist schön, ich feiere es voll, ich liebe Weihnachten, die Weihnachtszeit, die Weihnachtsmärkte, ich liebe das Ganze. Aber das ist das, wozu Jesus gekommen ist. Ich denke, im Himmel keiner feiert Weihnachten. Also wenn Sie irgendwelche Gedenktage haben, dann eben Karfreitag und Ostersonntag. Weil das ist das, was Menschen ermöglicht, nachdem sie vom Schuld abgefallen sind, wieder zu Gott zu kehren. Das, was Jesus am Kreuz vollbracht hat. Deswegen bringt uns sein Blut in seiner Nähe wieder. Und das Dritte, das ist meine Lieblings. Der Tod von Jesus rettet meine Zukunft. Das ist echt meine Lieblingsgeschichte hier. Ich habe keine Ahnung, welche Versicherungen du geschlossen hast für dein Leben. So Lebensversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, Zahnzusatzversicherung, ganz wichtig. Zähne sind sehr teuer. Haftpflichtversicherung, das hat jeder. Und keine Ahnung, was für Versicherungen man alles so schließen kann in Deutschland. Das ist ja Hammer. Also wenn ich so mal mit meinem Versicherungsmakler, einem Freund von mir, so sitze und rede und wir tauschen aus, hast du das gemacht? Also das, und dann, so viel Geld habe ich nicht, es passt schon. Er sagte mir, gerade deswegen. Er sagt, okay, nein, aber das will ich nicht. Aber es gibt eine Versicherung, die nicht fehlen darf. Egal, wie versichert oder unversichert du bist. Es gibt eine Versicherung, die in deine Versicherungskartei, Akte, Ordner, wie du das auch immer nennst, die darf nicht fehlen. Und zwar die Versicherung vom Kreuz. Sie darf dir nicht gehen. Jesus gibt uns Lebensversicherung. Das ist die beste Lebensversicherung, die du haben kannst. Ich möchte kurz ein paar Bibelverse lesen. Johannes 11, 25 bis 26. Darauf widerte ihr Jesus, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Wow. Martha und Maria stehen im Trauer. Ihr Bruder Lazarus ist gestorben. Er kommt 4 Tage später, die Mädels jammern bei ihm. Wenn du hier gewesen wärst, wäre unser Bruder nicht gestorben. Und dann war das diese Antwort von Jesus. Wer an mich glaubt, auch wenn er stirbt, wird leben. Wer an mich glaubt, der lebt in Ewigkeit. Wenn du mal von Ewigkeit träumst, heute ist der Tag, wo du sagst, Jesus, ich will mein Glauben zu dir stärken. Ich will an dein Wort glauben. Und ich weiß, Gott, ich habe die beste Lebensversicherung abgeschlossen, wenn ich mein Leben dir vertraut habe, wenn ich an Jesus persönlich glaube. Habe ich die beste Lebensversicherung ever. Ein Pastor liegt im Sterben und er ist alt geworden und er liegt so zu Hause in seinem Zimmer und nimmt seine letzten Atemzüge und seine Tochter sitzt nebenan und der sagt seiner Tochter, bitte ruf meinen Arzt und meinen Rechtsanwalt, die sollen kommen. Die Tochter ruft den Rechtsanwalt und den Arzt an und die sagt, hey Papa, nimmt seine letzten Atemzüge, könnt ihr nicht vorbeikommen, er will euch sehen. Und die haben natürlich nicht gezögert, die waren nach 10 Minuten beide da. Und als sie zu ihm im Zimmer kamen, saßen die Tochter, sitzt auf dem Schaukelstuhl nebenan, hat die Bibel offen auf die Beine und liest und tröstet den Vater und so weiter. Und dann sagt er, hey komm, einer links, einer rechts von mir und nimm meine Hände. Und da kommen dieser Rechtsanwalt und dieser Arzt, einer links, einer rechts von diesem Pastor und jeden packt eine Hand so und das war einmal Stille im Raum und keiner wagte sich irgendwas zu sagen. Und als sie diesen Pastor angefasst haben, da war der Pastor hat so eine Art Strahlen im Gesicht bekommen. Und er liegt da und atmet noch gerade so langsam und keiner wagt sich was zu machen. Die Atmosphäre ist total traurig und natürlich es ist nicht so toll für ihn. Die merken, okay, die letzten Atemzüge kommen und die beide gucken einander in den Augen, der Anwalt und der Doktor, der Arzt, die gucken so einander, also quasi, was will er, warum hat er nach uns gefragt, was möchte er von uns haben? Und irgendwo Viertelstunde, 20 Minuten später wagt sich der Arzt zu fragen, sag mal, Herr Pastor, warum hast du eigentlich nach uns gerufen? Was willst du, dass wir jetzt tun? Muss ich aber vorher noch dazu sagen, die zwei waren in der Kirche bei dieser Pastor und haben ihm nicht sehr gemocht. Wieso? Weil er öfters gepredigt hat, wir müssen ehrlich sein, wir sollen nicht betrügen, unsere Rechnungen sollen sauber sein und diese ganze Thematik. Und die beiden haben ihm deswegen nicht unbedingt gemocht. So, die haben ihm an der Hand und der Arzt fragt, ja, was können wir für dich tun? Und dann sagt der Pastor, ja, ich bin gerade dabei zu sterben. Er sagt, ja, das sehen wir, aber warum sollten wir kommen? Und dann sagte er, ich wollte eigentlich wie mein Jesus sterben zwischen zwei Übeltäter. Wir lachen, es ist auch irgendwo lustig, aber überleg dir mal in die Tiefe, was dieser Pastor diesen zwei Männern vermitteln wollte. Ich gehe jetzt und ich weiß, wohin ich gehe. Wie geht's dir, wenn du heute nach Hause gehst? Wenn der Papa im Himmel heute sagt, dein Leben ist heute zu Ende. Wo gehen wir hin? Sind wir reingewaschen? Haben wir dieses geistliche Leben Jesu empfangen? Oder strampeln wir immer noch? Es geht um unsere Zukunft. Und dann habe ich das einfach so zusammengefasst. Karfreitag ist der einzig wahrhaftige, und jetzt pass auf, Friday for Future. Ihr kennt alle diese ganzen Demos von Friday for... Schwindest du auch in der Uni, Mary? Zum Friday for... Schwindest du? Du bist vernünftig, das wusste ich. Ah, Heilung für das Herz. Du bist vernünftig, das wusste ich. Wer schwindet hier? Nee, alle nicht, alle sind schon... Du? Ne? Vernünftig. Heilung. Sehr gut. Karfreitag ist der einzig wahrhaftige Friday for Future. Freitag für die Zukunft oder Freitage für die Zukunft, so heißt diese Organisation, die gerade jeden Freitag Schüler motiviert, aus der Schule, aus dem Unterricht rauszugehen und für ein besseres Klima zu demonstrieren. Ich habe nichts gegen Klimaschutz. Aber warte mal, bis diese Kinder das erste Auto in Brand gesetzt haben, dann kein Politiker will sagen, süß, dass ihr Schule schwinzt, um uns einen Arschtritt zu geben. Die sagen ihnen, dass die Politiker feiern die, weil sie wissen, wenn sie dagegen sind, dann fackelt es richtig ab. Aber lass diese Kinder die erste Flagge verbrennen. Lass diese Kinder die erste EU-Politiker beschimpfen. Lass diese Kinder den ersten Stein auf Polizisten schmeißen. Dann wird sich kein Politiker mehr freuen, dass die Schulschwänzen und auf die Straßen gehen. Ganz ehrlich, lass die mal den ersten Propaganda machen. Solange sie friedlich sind, ja, wir feiern euch, ihr seid süß, wir lieben euch, alles okay, bis die erste Propaganda passiert. Das ist Friday for Future. Sie denken, sie können ein besseres Klima schaffen. Aber solange unser Lebensklima nicht stimmt, kannst du so viel Klima richten, so viel du willst. Kannst du so viel Klima machen, so viel. Und ich will jetzt nicht in die Apokalypse gehen. Also die Lehre von Endzeit heißt Apokalypse auf Schlau. Ich will da nicht reingehen, aber dort lernen wir es. Verrät uns die Bibel, dass in die Endzeit sogar das Klima sich ändern wird. Gottes Wille ist am Geschehen, Jesus kommt bald wieder, Freunde. Und da kannst du Diesel verbieten, so viel du willst. Und da kannst du Windräder machen, so viel du willst. Und da kannst du Solaranlagen montieren, so viel du willst. Die Klima wird sich ändern, die Welt wird untergehen, weil Gott das schon längst, bevor du und ich auf dieser Erde waren und Luft geatmet haben, hat Gott alles bereits designt, geplant und in sein Timing, auf seine Agenda gesetzt hat. Da werden keine Schüler und keine Politiker, kein Europäer noch Amerikaner, die Chinesen werden sowieso nicht dafür beitragen und die Koreaner genauso wenig, die Israeliten genauso wenig. Es ist in Gottes Zeitplan, es ist in Gottes Gedanken, es ist sein Wille. Er hat Jesus geschickt, damit wir Leben haben, und zwar Leben im Überfluss. Und die Endzeitlehre gibt uns zu erkennen, dass in der Endzeit sogar das Klima sich ändern wird. Das Himmel sich färbt, dass der Mond sich färbt. War nicht vor kurzem ein roter Mond zu sehen? Ah, Wer hat schon mal gelesen, dass in the inside the moon auch sich fährt wie rot, wie Blut? Hat jemand das gesehen und dass die Sonne sich ändert und dass alles? Wer liest die Bibel in diesem Raum, der muss sowas kennen. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen lasst sie demonstrieren, so viel sie wollen, das bringt gar nichts. Verbiet diese, so viel du willst, das bringt gar nichts. Gott hat schon gesetzt und geplant. Ich habe nichts dagegen, wenn man dafür macht. Ich sehe nur, es bringt nichts. Genauso die Leute für den Frieden in Israel beten. Israel wird umkämpft bleiben, bis Jesus wiederkommt. Es sagt die Bibel. Simpel. Deswegen bete ich lieber für die Rettung Deutschlands, weil da haben wir noch viel Arbeit zu tun. Da haben wir noch viel, viel, viel Bedarf und viel Gnade. Ich möchte heute Nachmittag mit uns das Ganze abrunden, auch in dem Symbol, was Jesus seinen Jüngern gegeben hat, nämlich wir möchten gerne zusammen zu Karfreitag zu Bekenntnis und zur Praxis kommen, nämlich das Abendmahl. Und wir machen das heute einfach, weil Gott uns liebt. Wir machen das, weil wir an das denken, was er für uns vollbracht hat. Wir machen das, weil wir Gott ehren wollen für seine Rettung für unser Leben. Und ich möchte gerne diese paar Bibelverse vom Korintherbrief sehr traditionell heute, möchte ich sie sehr gerne lesen und dann möchten wir gerne miteinander Abendmahl feiern. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm. Und als er gedankt hatte, es sprach und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Das sind die Worte von Jesus zum Thema Abendmahl. Er sagt: Das ist mein Leib. Ich sprich's für euch, wenn ihr euch versammelt. Macht das und denkt an das, was ich euch beigebracht habe. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Hier kommt dieses Wort Blut noch einmal. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Jesus nahm dieses Kelch mit Wein. Wäre vielleicht damals Cola gegeben, das war auch eine Cola, vielleicht sogar Cola Zero, was er genommen hat. Also um den Wein ging es nicht, sondern um die Symbolik. Er nahm dieses Getränk, diesen Wein und hat gesagt: Hey, das ist mein Blut, den ich für euch gieße. Tut das, denkt daran. Ich bin dieses Lamm, der für euch geschlachtet wird. Warum? Er begründet hier weiter: Denn so oft ihr dieses Brot isst und den Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Ich habe vorhin gesagt, Jesus kommt wieder. Und solange wir Leben haben, haben wir Zeit, unser Lebenswandel und unser Lebensklima in sein Klima mit einzuklinken. Und er will, dass wir so oft wir das tun, solange wir hier leben, auch nehmen und sagen: Danke, Herr, du hast uns vergeben. Wir leben in Gemeinschaft mit dir. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und des Blutes wieder mal des Herrn schuldig sein. Was bedeutet das? Jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, sagen wir: Danke Gott, danke Jesus, dass du unsere Schuld vergeben hast. Danke Jesus, dass du Gemeinschaft mit uns haben möchtest. Danke, dass du uns mit Gott, dem Vater, versöhnt hast. Jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, bekennen wir das, aber dann vergeben wir einander nicht. Wenn wir das tun, wir sagen: Danke Gott, dass du uns vergibst, aber wir vergeben einander nicht, sind wir diesem Tisch schuldig. Das ist das, was das bedeutet. Und das hat wiederum Konsequenzen. Der Mensch aber prüfe sich selbst, so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Es ist unsere Aufgabe zu prüfen: Ist mein Herz rein? Habe ich diejenigen vergeben, die ich gerne immer vergeben wollte, oder nicht? Es ist meine Verantwortung, das zu prüfen. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht. Also wenn wir so machen, ohne Vergebung, das nehmen, nehmen wir Gericht auf uns selber, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Und dann sagt er: Deshalb sind viele unter euch schwach und krank, und ein Gutteil sind entschlafen. Das ist eine sehr harte Aussage. Er sagt, deswegen, viele werden krank, werden schwach, sogar manche sterben. Ich werde jetzt nicht sagen, dass jeder, wo gestorben ist, Blut des Herrn schuldig war. Das steht mir nicht zu. Will ich auch keiner verurteilen, nicht meinen Job. Aber das konnte zum Tod dazu führen, wenn wir sagen, danke Herr für deine Vergebung, aber wir vergeben einander nicht in Wahrheit. Gott ist so ernst mit uns, aber er liebt uns total. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, heute mit mir zusammen aufzustehen. Und möchte bitten, dass die Zuständigen kommen und den Tisch aufdecken. Ich möchte gerne mit uns, für uns beten. Heute ist der Tag, wo du eine Entscheidung treffen kannst, wo du sagen kannst, Jesus, ich möchte kein geistliche Gangren haben. Ich möchte nicht zu einer geistlichen Amputation kommen. Ich möchte, dass dein Leben, dass dein Sauerstoff des Himmels, das ist, was wir Heilige Geist nennen, ich möchte, dass das in mir fließt. Gott, ich möchte, dass dein Leben in mein Leben hineinfließt. Heute ist dein Tag, wo du eine Entscheidung treffen kannst. Und sag, Herr, ich möchte angeschlossen sein, ich möchte nicht getrennt sein.